Alia legte den Brief seufzend aus der Hand und ging die Treppe hinunter. Unten in der Halle roch es nach Gewürzkaffee. Vier Wächterinnen in grünen Gewändern verbeugten sich und folgten ihr. Ein Page rannte los, um im Versammlungsraum ihre Ankunft zu melden. Als er die schummrige, fensterlose Halle verließ, strömte blendendes Tageslicht durch die offene Tür. Und für einen Moment sah Alia den von Palastwachen umringten Korba in der Sonne stehen. Sah die Gesichter, diesen den Fremen eigenen Ausdruck von unerbittlicher Entschlossenheit, mit der sie töteten, ohne auch nur einen Anflug von Schuld zu empfinden. »Ich bin anders«, dachte Alia. »An dem Namen Atreides klebt schon zu viel Blut. Nicht auch noch dies.« »Wo ist Stilgar?«, fragte sie. »Schon im Versammlungssaal«, sagte eine ihrer Amazonen. Alia umging den Hof. Der Umweg führte sie durch die leeren Korridore der angrenzenden Gebäude und erreichte den Versammlungsraum von der Rückseite. Stilgar hatte einen der kleineren Säle für die Verhandlung gewählt. Gegenüber von den hohen Fenstern mit ihren orangefarbenen Vorhängen gab es eine kleine Galerie mit einer Reihe gepolsterter Sitze, auf denen die Naibs als Beobachter Platz genommen hatten. Das übrige Mobiliar des Saals war ausgeräumt und durch Utensilien ersetzt worden, die dem Raum eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Gerichtssaal gaben. An einer Schmalseite neben der Tür, durch die sie hereingekommen war, hatte man eine teppichbelegte Estrade errichtet, auf der ein schwerer Tisch und drei Stühle standen. Mitglieder der Palastwache hatten vor der Galeriebrüstung Aufstellung genommen. Stilgar bewegte sich langsam ihre Reihe entlang und gab mit halblauter Stimme Instruktionen. Alia erstieg die Estrade und setzte sich auf den mittleren Stuhl hinter den Tisch, was zu einem Gemurmel unter den anwesenden Naibs führte. Ihr gegenüber und ungefähr 20 Schritte entfernt war ein ledernes Sitzkissen platziert. Korba wurde hereingeführt und musste darauf Platz nehmen. Trotz seiner prächtigen Kleider machte er jetzt den Eindruck eines schläfrigen, alten Mannes, der fröstelnd und zusammengekauert auf seinem Kissen hockte, eingewickelt in seine Robe. Zwei Wächter stellten sich hinter ihm auf. Stilgar hatte seine Instruktion beendet und ging zur Estrade. Erst jetzt schien er zu sehen, dass Alia anwesend war. »Wo ist Muad'Dib?« fragte er. »Mein Bruder hat mich beauftragt, an seiner Stelle hier den Vorsitz zu übernehmen«, sagte Alia. Die Naibs auf der Zuhörergalerie begannen lautstark zu protestieren. »Ruhe!« rief Alia. Die Proteste verebbten und als es still war, sagte sie, »Ist es nicht Brauch, dass eine ehrwürdige Mutter den Vorsitz führt, wenn über Leben und Tod entschieden wird?« Einer der Fremen rief, »Wir sind hier nicht bei den Bene Gesserit!« Alia entgegnete kalt, er habe die Freiheit, den Saal zu verlassen, wenn er persönliche Vorbehalte habe. Daraufhin wurde es wieder still. Aber Alia erntete zornige Blicke von den Stammesführern. Sie merkte sich die Namen für die anschließende Sitzung des Obersten Rats. Hobar, Rajifiri, Tasmin, Saajit, Umbu, Lek. Jeder Name stand für ein Stück Arrakis. Es war kein gutes Zeichen, diese oppositionelle Haltung so einflussreicher Männer. Alia trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. Stilgar, dem deutlich anzusehen war, wie sehr ihm diese Konfrontation missfiel, setzte sich an die rechte Schmalseite des Richtertisches. Links nahm der Protokollführer seinen Platz ein. Alia erklärte die Verhandlung für eröffnet. Sofort erwachte Korba aus seiner Lethargie und sagte, »Ich bin unschuldig und protestiere gegen meine Behandlung und dieses Verfahren.« »Stilgar, verlesen Sie die Anklage«, sagte Alia. Stilgar zog eine braune Papierrolle aus der Tasche, stand auf und entrollte sie. Er begann mit trockener Stimme abzulesen. »Dass Sie mit Verrätern konspirierten, um den Sturz unseres Herrn und Herrschers herbeizuführen, dass Sie in verabscheuungswürdiger Heimlichkeit mit verschiedenen Feinden des Herrscherhauses zusammentrafen, dass Sie...« Korba schüttelte mit einem Ausdruck von Zorn und Schmerz den Kopf. Alia lauschte mit brütender Miene, das Kinn in die linke Hand gestützt, den anderen Arm ausgestreckt auf dem Tisch. Bruchstücke der formalen Prozedur fielen aus ihrem Bewusstsein, wurden von beunruhigenden Gedanken überlagert. »Ehrwürdige Tradition, unterstützt von den Legionen und allen patriotisch denkenden Fremen, Gewalt wird mit Gegengewalt beantwortet, wie das Gesetz es verlangt. Unantastbarkeit.« »Es war Unsinn«, dachte sie. »Unsinn, alles Unsinn, Unsinn.« »Der Person des Herrschers alle Rechte verwirkt.« Stilgar beendete die Vorlesung der Anklageschrift und setzte sich. In der nachfolgenden Stille beugte Korba seinen Oberkörper vor und reckte den Hals, als wolle er aufspringen. Seine dick geäderten Hände umklammerten seine Knie.
»Weder mit Worten noch mit Taten habe ich Verrat geübt oder gegen meinen Treueeid verstoßen«, rief er. »Ich verlange eine Gegenüberstellung mit meinem Ankläger.«
»Ein verständlicher Protest«, dachte Aliyah. Und sie sah, dass Korbas Antwort auf die Naibs nicht ohne Wirkung blieb. Sie kannten Korba. Er war einer der ihren. Wie sie war er zum Stammesführer gewählt worden, weil er Mut und Umsicht gezeigt hatte. Korba war nicht brillant, aber zuverlässig. Nicht einer, der einen Dschihad führen konnte. Vielleicht aber eine gute Wahl als Legionskommandeur oder Logistiker. Kein Kreuzfahrer, aber einer, der die Tradition hochhielt und dem das Stammeswohl oberstes Gesetz war. Aliyah dachte an Otaims bittere Worte, wie Paul sie ihr zitiert hatte. Jeder der Männer hier auf der Galerie konnte sich in Korbas Lage versetzen, der eine oder der andere vermutlich aus gutem Grund. Aber ein unschuldiger Naib war hier und jetzt so gefährlich wie ein Schuldiger. Korba fühlte das auch.
»Wer beschuldigt mich?« verlangte er zu wissen. »Ich habe ein Recht, meinem Ankläger gegenübergestellt zu werden.«
»Vielleicht beschuldigen Sie sich selbst«, sagte Aliyah. Ein Erschrecken, das er so schnell nicht maskieren konnte, ging über Korbas Gesicht. Jeder konnte es lesen. Bei ihrer Macht brauchte Aliyah nicht mehr zu tun, als ihn selber zu beschuldigen. Sie brauchte nur zu sagen, dass sie die Beweise aus der Schattenwelt habe, dem Alam al-Mital, und er wäre gerichtet.